Studi-Podcast von PA Bern. Ein Podcast für alle, die mehr wissen wollen über das Studium an PA Bern. Vom Start bis zum Berufseinstieg. Wir reden mit der Alina Labrocca und dem Ariel Schranz, die ihr Studium im Herbst 2021 am Institut Primarstufe angefangen haben. Moderation: Michael Gerber. Technik: Gino Knöpfel.
Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zur Episode 7 vom Studi-Podcast.
Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen Alina, herzlich willkommen Ariel, aber auch herzlich willkommen Daniel Steiner. Er ist heute unser Gast. Daniel Steiner, du doch dich schnell vorstellen. Wer bist du?
Ich bin der Leiter vom Institut Primarstufe. Ich habe zuerst den Semmer gemacht, in Langenthal. Ich habe anschliessend Mathematik studiert, das Gymnasiallehrdiplom gemacht und auch auf dieser Stufe unterrichtet. 10 Jahre an der PH Zürich und seit 8 Jahren jetzt Leiter vom Institut Primarstufe.
Ariel und Alina, könnt ihr euch auch noch ganz kurz vorstellen? Es kann gut sein, dass neue Hörerinnen und Hörer zu uns gestossen sind, die euch noch nicht so gut kennen.
Ich bin der Ariel Schranz, ich bin 21 und ich habe den Gymer gemacht und bin nach dem Gymer hier an die PH Bern gekommen und studiere im ersten Zyklus.
Alina, wie bist du an PH gekommen?
Ich bin Alina Labrocca und ich bin als Quereinsteigerin gekommen. Ich habe zuerst eine 3-jährige Lehre gemacht, das KV, in einem Hotel, eine Rezeption. Ich habe anschliessend ein Jahr 100% gearbeitet in der Immobilien- und Treuhandbranche. Ich habe dann zuerst BM gemacht, dann den Vorkurs hier an PH Bern und die Ergänzungsprüfung und studiere jetzt im Zyklus 2.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute steht ihr im Zentrum, respektive eure Fragen. Über 30 Fragen sind aus dem Publikum auf uns zugekommen und die probieren wir jetzt zu beantworten. Aber bevor wir hinter den Fragenkatalog gehen, frage euch beide Studierenden. Ihr habt ja das Praktikum P3 gehabt. Wie habt ihr das erlebt?
Ich habe das Praktikum mega, mega, mega gut in Erinnerung. Es war super. Ich habe das erste Mal das Praktikum mit einer anderen Partnerin gehabt, und zwar mit einer ganz guten Kollegin von mir. Und von dem her, die Zusammenarbeit hat mega Spass gemacht. Auch wenn wir beim vorbereiteten Tag zusammen sind gehockt, ist es trotzdem gefickt. Und der Praktikumsort war in Bern, im Pestalozzi-Schulhaus. Und wirklich eine höllencoole Klasse, 3., 4. Mischklasse. Mega coole Praxislehrpersonen. Also, ich denke nur gut zurück an das Praktikum. Es hat gefällt. Wir haben coole Sachen gemacht. Im Deutsch haben wir das Thema Märli gehabt und haben mit den Kindern auch Märli geschrieben und Märli vertont. Im Französisch haben wir auch sogar noch Liedli gesungen und so auf Französisch. Und in Musik haben wir auch ein ganzes Lied mit den Kindern eingestudiert, noch mit Instrumenten. Und es hat einfach wirklich gefällt. Wie war es bei dir? Ja.
Ich hatte ein mega cooles Praktikum. Ich war in Oberhofen in einem Kindergarten. Und es war wirklich so eben ein Kindergartenkind. Ich glaube, ich habe das letzte Mal schon gesagt, wirklich so ein Kindergarten-Kindergarten. Und die Vorbereitung hat sich wirklich gelohnt. Wir hatten ja den Frederik als Thema. Und wir haben dann in diesen 3 Wochen haben wir unsere Planung, die wir gemacht haben, mehr oder weniger durchführen können. Und haben auch coole Ergebnisse gehabt. Wir haben eben mit Knetten haben wir so Mäuse gebastelt und haben Frederik hat ja ganz viele verschiedene Sachen gesammelt und haben so mit Riemen und Silben gearbeitet. Und auch die Kindergärten waren schon sehr gut und haben viel schon können. Also wir haben viel mit ihnen machen. Das hat gefällt.
Was hast du lernen in diesem Praktikum, Ariel?
Ich habe in diesem Praktikum hauptsächlich lernen, mal richtig Verantwortung zu übernehmen. Also wir haben viel können selber machen. Wir haben wirklich Tag selber übernommen. Natürlich war die Praxislehrperson dabei gewesen, aber wir haben selber geplant und haben auch selber wie die Ankommenszeit, wir haben sie reingelassen, wir haben, haben sie durch den Tag geführt und haben sie auch am Schluss wieder verabschiedet. Also wir haben eigentlich wie den Kindergarten so ein bisschen übernommen, aber noch mit Unterstützung.
Mhm. Daniel Steiner, wenn du das hörst, das Feedback aus den Praktika, was macht das mit dir?
Ja, sehr Freude an diesen Feedbacks, dass der hat profitiert in diesen Praktika, gute Erfahrungen gemacht hat. Und mir nimmt natürlich auch Wunder, wie der die Inhalte, die ihr im Studium gehört, jetzt mit dem auch können in Verbindung bringen in den Praktika. Weil man hört ja immer wieder so ein bisschen, dass Praktika manchmal ein bisschen realitätsfremd sind. Und das nimmt mir jetzt gerade Wunder. Also wie habt ihr können profitieren aus dem, was ihr im Studium habt gehört?
Ja, gerade im Bewegung und Sport haben wir so einen haben wir so wie kleine Sequenzen geplant, also noch im Studium, wo wir aneinander haben vorgestellt, so in Kleingruppen. Und von dort konnte ich 2-3 rausnehmen und dann im Unterricht, im Praktikum anwenden. Und es war mega cool, wie Freude die Kinder hatten. Also im Studium war es halt so ein Räuberlied und wir sind so ein bisschen wie Räuber rumgelaufen. Und im Studium ist es etwas anderes mit den Mitstudierenden, aber wenn man es dann sieht, wie es die Kinder machen, wie Freude, dass sie jetzt an diesem Räuberlied und wie sie rumräubern können, ist sehr cool gewesen. Und dann konnte ich es direkt anwenden.
Ja, ich glaube auch, es kommt extrem auf die Person drauf an. Also man muss halt selber die Inhalte auch wollen verbinden mit der Praxis. Das kommt halt einfach nicht von selber. Und wie jetzt der Ariel sagt, ich meine, es gibt so Beispiele, wenn man das dann mitnimmt ins Praktikum und es mal ausprobiert, muss ja nicht auf Anhieb klappen. Ich meine, es kann ganz gut sein, dass etwas mal nicht wird klappen. Dann kann man dann so die Inhalte verbinden. Bei mir ist jetzt das mal auch ziemlich zu beurteilen. Im Fokus gesehen Praktikum. Wir durften die Märchen, die die Kinder geschrieben haben, mal probieren, eine Beurteilung zu machen und haben das dann mit den Praxislehrpersonen noch wie abgestimmt, geschaut, hätten wir es jetzt gleich gemacht. Und von dem her konnte ich auch sehr viel verbinden. Einfach das, was wir wie so theoretisch mal angeschaut haben, das Beurteilen, auf was muss ich schauen, wie mache ich jetzt das, wirklich mal an einem Gegenstand zu machen, der wirklich entstanden ist von einem Kind, das hat mir dann enorm geholfen, zum einen Theorie mal in der Praxis zu sehen, aber jetzt auch meine Praxis, wie ich es wirklich gemacht habe, wieder mitzunehmen an die PH und das jetzt wieder in mein weiteres Studium einzufliessen. Und das ist nur ein Beispiel von ein paar Sachen, die ich in diesen 3 Wochen erlebt
habe. Und fühlt ihr euch gut unterstützt von den Dozierenden, von den Praxislehrpersonen, für die Lernergebnisse zu erzeugen?
Also ich kann jetzt von mir sagen, dass ich mich immer gut unterstützt habe gefühlt. Ja, besonders von den Praxislehrpersonen, gerade jetzt in diesem Praktikum, haben sie uns enorm unterstützt und gleichzeitig wie nicht zu fest eingegriffen. Sie haben uns bewusst gesagt, schaut, probiert es, vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Falls es nicht klappt, dann sind wir da, dann helfen wir euch. Und das ist enorm wertvoll, finde ich, dass man je nachdem halt mal wie in eine Situation reinläuft und merkt, oh, das habe ich jetzt weniger gut durchdacht. Aber die Praxislehrperson war da und hat gesagt, ja, mach doch schnell das oder mach es doch so. Und von dem her finde ich, ist die Unterstützung auf jeden Fall da, für mich.
Das war bei mir sicher auch so gewesen. Also, wir haben auch dürfen während dem Praktikum ziemlich viel selber machen. Eben. Und hat sie uns manchmal schon einfach machen, weil sie es jetzt anders hat gemacht. Und hat dann, am Ende des Tages haben wir immer den Tag nochmal besprochen, was wir haben gemacht, was wir haben geplant, wie es rausgekommen. Und da hat sie auch immer noch ihre Inputs können geben, was jetzt vielleicht anders, besser oder besser, was es für andere Optionen hat, dass wir es vielleicht auch mal so probieren. Mhm. Ja,
ich glaube, es ist schon cool für die Praxislehrperson, weil je nachdem sehen ja sie etwas, was sie so denken, ah ja, so hätte ich es ja auch mal machen. Also bei uns war es so, im Franz habe ich etwas probiert mit den Kindern, wo es eben darum ging, einfach Französisch eben zu reden, nur Französisch zu reden. Und das war für mich eine rechte Herausforderung, aber ich habe komm, jetzt probierst du es. Das ist die Situation jetzt. Ist uns auch so von der Praxisbegleitgruppe, die uns das Französisch hat begleitet, auch angeraten worden. Und es hat sehr gut geklappt. Wir waren erstaunt. Und dort hat dann die Praxislehrperson auch gesagt, hey, mega cool, das kann ich eigentlich auch mal probieren, es so zu machen. Ich habe nicht gedacht, dass die Kinder so viel verstehen. Und ich glaube, von dem her ist es nicht nur ein Vorteil für uns, wenn die Praxislehrpersonen uns eben die Freiheiten lassen, sondern auch für die Praxislehrpersonen.
Bei uns im Sport war es genau die Situation, dass wir wie so die Sportlektion in ein Thema, eben jetzt die Räuber, haben verpackt haben. Wir hatten Sport mit 2 Klassen. Und dann haben auch beide Lehrpersonen gesagt, dass das eigentlich etwas ist, was sie viel zu wenig macht. Sie einfach so sagen, Sport, wir machen jetzt das und das. Aber wenn man so in ein Thema verpackt, dann sind die Kinder viel mehr dabei und es ist so, sie haben viel mehr Freude daran.
Merci vielmals für den Rückblick auf das Praktikum P3. Kommen wir zu den Fragen, die geschickt wurden. Mehr als 30 sind bei uns gelandet aus dem Publikum. Unter anderem von einer Klasse, von Klasse 23i. Dort sind junge Erwachsene, die an der Fachmittelschule in Bio sind und das Ziel haben, Fachmaturität Pädagogik zu machen. Die erste Frage, die gerade von dieser Klasse kommt, ist, wer ist eigentlich besser oder am besten gerüstet für ein Studium am Institut Primarstufe? Sind es Leute vom Gymnasium oder solche mit einer Fachmatur Pädagogik oder Leute, die eine Berufslehre gemacht haben und eine Ergänzungsprüfung? Könnt ihr da etwas sagen?
Also ich kann jetzt einfach von meiner Sicht aus reden. Ich habe ja eben den Vorkurs gemacht und dann die Ergänzungsprüfung. Und ich kann einfach sagen, ich habe mich gut vorbereitet gefühlt für PH. Beim Vorkurs gibt es ja auch so freiwillige Angebote, wo einem, also das heisst eben zum Beispiel gut fit für das Studium. Und das hilft einem halt auch, eben fit werden für das Studium. Von dem her finde ich, bin ich eigentlich gut vorbereitet gewesen. So viel wie ich weiss, sollte einem ja eben so der Vorkurs und die Ergänzungsprüfung sollte ja machen, damit ich, der kein Gymer hatte, trotzdem auf dem Vorwissen bin, wie jetzt zum Beispiel der Ariel oder Gymer hat gemacht. Und von dem her sollte man ja eigentlich dann gleich gut vorbereitet sein, was den Inhalt angeht. Was ich einfach kann sagen kann, ich weiss nicht, du kannst mir jetzt hier vielleicht sagen, dass du es ganz anders empfunden hast, Ariel, weil ich einfach mit diesem Vorkurs schon ein Jahr in der PH innen war, Anführungs- und Schlusszeichen. Ich habe das Gebäude kennengelernt, ich habe Ilias kennengelernt, unsere Plattform. Ich habe Cafeteria kennengelernt, einfach ganz simple Sachen. Und das war halt näher bei mir beim Studiumstart wie erledigt gewesen. Ich habe gewusst, wie finde ich meine Dokumente auf Ilias? Wo finde ich Videos? Wie kann ich mich zurechtfinden hier an der PH? Wo ist welches Zimmer? Und ich weiss nicht, gerade am Anfang, wenn man vielleicht so die erste Woche an der PH ist und man das wie schon erledigt hat oder wie schon kennt, dann nimmt einem das vielleicht gerade am Anfang so ein bisschen den Druck weg. So, okay, ich kenne es schon ein bisschen. Ich weiss nicht, ja, wie du das empfunden hast.
Ich muss wirklich sagen, dass für mich eigentlich, also ich würde von mir sagen, ich bin nicht vorbereitet an die PH gekommen. Also ich habe nicht genau gewusst, was mich erwartet, aber ich habe gewusst, dass es machbar ist. Also ja, ich habe den Gymer gemacht und wenn ich durch den Gymer da rein kann, ist das sicher möglich. Aber ich habe nicht genau gewusst, was mich erwartet, weil ich eben auch nicht einen Vorkurs hatte und weiss, was kommt und so. Und natürlich auch das Gebäude habe ich mich zuerst schon mal zurechtfinden. Ilias haben wir schon im Gymer gehabt, aber das habe ich dann ehrlich gesagt nicht wirklich begriffen. Und das war auch nur so in ganz wenig Fächer gewesen. Oder nur eins oder zwei Fächer, die das gebraucht haben. Und da musste ich mich natürlich dann auch zuerst einleben und auch mit dem Switch. Also ja, ich glaube schon, dass da wie schon die Angst vor dem Neuen ist bei dir sicher weniger da gewesen als bei mir, weil es einfach wie alles neu ist.
Genau, und nicht bei mir ist es so ein bisschen gestaffelt gekommen. Was ich aber das Gefühl habe, ist jetzt so rein inhaltlich, so rein wissensmässig, jetzt, wenn man das so sagen kann, habe ich das Gefühl, dass man eigentlich fast mit der gleichen Vorkenntnis kommt. Also ich meine jetzt, dann in dem Modul lernt man ja nicht zum Beispiel im Geografia Sachen inhaltlich mässig, sondern man lernt ja dann, wie kann ich jetzt das vermitteln, wie kann ich das überbringen. Und das Vorwissen, finde ich, wird einfach wie erwartet, das musst du jetzt einfach haben, aber das wird dann nicht mehr getestet. Also es fragt dich dann niemand, keine Ahnung, zählen wir alle Hauptstädte auf Europa oder was auch immer. Also, oder
ja, stimmst du dazu? Ich habe das auch so erlebt, dass ich hatte nicht das Gefühl hatte, dass ich zu wenig vorbereitet war. Ich kann natürlich Sachen mitnehmen vom Gymer und auch, wie wenn ich das Wissen habe, ist es auch im Unterricht ergäbig, weil ich, wenn ich jetzt vorher eine Sachanalyse mache, muss ich mega viele Sachen nachschauen, aber wenn ich schon viele Sachen weiss, ist es natürlich auch einfacher und schneller gemacht.
Genau, auf jeden Fall.
Eine Frage, welche Anforderungen muss jemand im Französischen und im Englischen erfüllen, wenn er das Studium anfängt, PH Bern, am Institut Primarstufe?
Im Studiengang Primarstufe ist Französisch ein Pflichtfach. Als Eintrittskompetenz gehen wir davon aus, dass das Niveau B2 vom europäischen Referenzrahmen mitgebracht wird. Im Laufe des Studiums muss das dann auch nachgewiesen werden mit dem entsprechenden Sprachzertifikat DELF B2 oder DALF. Man kann das schon vorher machen, vor dem Studium. Das Sprachzertifikat darf einfach bei Studienbeginn nicht älter als 3 Jahre sein. Die Situation im Englisch sieht etwas anders aus. Englisch ist im Studienschwerpunkt Zyklus 2 ein Wahlpflichtfach, das man wählen kann, aber auch abwählen kann. Studierende im Zyklus 1 haben kein Englisch, aber sie können zusätzlich Englisch als Erweiterungsfach studieren und bekommen nachher auch entsprechend ein Diplom. Auch im Englisch wird eine Sprachkompetenz erwartet. Dort ist das Niveau B2-2, also ein bisschen mehr als das Niveau B2, wo man mit dem entsprechenden Sprachniveau muss nachweisen muss. Auch dort, das kann man schon im Gymnasium beispielsweise machen, das Sprachdiplom. Es darf einfach bei Studienbeginn nicht älter als 3 Jahre alt sein.
Du, Ariel, du hast dein französisches Diplom nicht müssen machen.
Genau, ich habe der Gymer zweisprachig Französisch gemacht. Das heisst, ich habe Geo, Geschichte und Mathe auf Französisch gehabt und habe dann auch die Matur so abgeschlossen und muss von dem her kein so Sprachzertifikat vorweisen.
Eine Frage aus Bio. Kann man in Frankreich ein Semester studieren, wenn man am Institut Primarstufe studiert?
Das ist möglich. Studierende haben die Möglichkeit, an einer der Partnerhochschulen von PH Bern 1 oder 2 Austauschsemester zu machen. In Frankreich haben wir Partnerschaften, zum Beispiel in Bordeaux, in Caen, in Montpellier, Nizza, Rennes und Toulouse. Also Studierende können problemlos ein Austauschsemester in Frankreich machen und sich dann auch die Leistungen, die sie dort bringen, als Studium an der PA Bern anrechnen.
Wenn ihr euch interessiert für einen Austausch, dann hört doch die Episode 5. Dann haben wir Jezabel Cobain da gehabt und die hat sehr einen grossen Werbespot für den Austausch hergelegt. Nächste Frage. Wie lange kann ein Auslandaufenthalt dauern? Also gibt es da fixe Längen oder ist man da variabel unterwegs?
Häufig entscheiden sich die Studierenden, ein ganzes Semester an einer Partnerhochschule von der PA Bern zu verbringen. Es gibt aber auch diverse andere Mobilitätsprogramme, die unterschiedlich lang dauern. Aber die Regel ist schon, dass unsere Studierenden, und das machen es einige, ein Semester an einer Partnerhochschule gehen studieren. Wie ich schon gesagt habe, es ist möglich, dass dann die Leistungen angerechnet werden als Studium an der PA Bern. Im Idealfall erfolgt auch keine Studienzeitverlängerung. Also es ist einfach wie eins von den 6 Semestern, die man an einer Hochschule macht und nachher kommt weiter studieren an PA Bern und nicht länger muss studieren.
Eine Frage geht darum, wie viele Kurse eigentlich freiwillig sind und was fakultativ also und was alles obligatorisch ist. Wie ist das Verhältnis? Ich habe einfach so kurz geantwortet.
Ich habe es jetzt so erlebt, dass am Anfang ziemlich alles muss besuchen, also jetzt haben wir im Zyklus 1 und ich glaube ab dem 5. oder 6. Semester gibt es dann noch die Wahlmodule, wo man selber kann entscheiden kann, was das man noch genau, wo das man sich vertiefen will.
Genau, im Zyklus 2 ist es ja noch so mit den Wahlpflichtmodulen, also eben Englisch, Musik, Sport, TTG und BG. Dort hier wählt man ja einfach 3, das heisst 2, sprich sind wir nicht dabei. Und dann eben die Wahlmodule, genau wie der Ariel schon hat gesagt, die kommen ja dann und dort gibt es wie ein Angebot von verschiedenen Wahlmodulen und dort muss man, je nachdem wie viele ECTS das man schon hat, muss man dort dann mehr oder weniger besuchen, dass man eigentlich wie einfach seine ECTS sicher noch füllt für einen Studiumsabschluss. Und dann kann man auch individuell den Fokus setzen, was einem jetzt da mehr interessiert. Und dort sind Sachen wie, also jetzt letztes Mal hat es Theater oder Schwimmen oder Zusammenarbeit mit den Eltern. Also da kann man wirklich individuell sagen, das interessiert mich jetzt noch, das möchte ich gerne. Und bewusst auch andere Sachen vielleicht rauslassen, die einem jetzt nicht so interessieren.
Wir werden auch im neuen Studiengang, der im Herbst 2023 startet, werden wir etwas Ähnliches haben wie der bisherige Wahlbereich, den du jetzt gerade beschrieben hast. Das heisst einfach der thematische Studienprofil, wo die Studierenden können 1 aus 7 Studienprofile auswählen und sich thematisch auch noch ein bisschen spezialisieren. Also es wird dort sehr ähnlich sein. Das ist sind die Wahlmöglichkeiten, die man im thematischen Studienprofil hat. Wir haben natürlich schon noch ein paar Angebote, die zusätzlich zu den eigentlichen Studienangeboten vorhanden sind. Wir haben beispielsweise im Französisch einen Unterstützungskurs «Cours de soutien», der auf das Sprachzertifikat DELF B2 vorbereitet. Wir haben ganz verschiedene Fächer Tutoriat, die von Mitstudierenden gestaltet werden. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Angebot, das auch sehr geschätzt wird, wenn man sich auf Augenhöhe mit Mitstudierenden sich austauschen und lernen kann. Wir haben im Fachbereich Bewegung und Sport haben wir Leiteranerkennungen, I&S Kindersport, I&S Schulsport. Im Wahlbereich haben wir auch die Möglichkeit, eine Leiteranerkennung I&S Lagersport-Tracking zu machen. Also wir haben neben den eigentlichen Studienangeboten schon noch verschiedene fakultative Angebote, die die Studierenden unterstützen.
Wie flexibel kann man eigentlich studieren an der PA Bern? Also 50% geht es, 75%. Was ist da alles möglich? Ihr beide studiert ja beide 100%, genau. Aber es geht auch anders.
Ja, auf jeden Fall, es geht auch anders. Und zwar gibt es eben ganz viele Teilzeitstudierende. Ich kenne jetzt auch Paare, die eben Teilzeit studieren. Und so wie ich es jetzt mitbekommen habe, wie sie erzählt haben, ist es so, dass sie eigentlich mit der Studienberatung festlegen, welche Module sie in welchem Semester besuchen wollen. Und dann können sie halt auch sagen, im Frühling möchte ich lieber 2, 3 weniger nehmen, im Herbst würde ich dafür ein bisschen mehr nehmen. Und wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man dort mit der Studienberatung gut abmacht, dass man sich nicht einen Overload macht oder je nachdem viel zu wenig nimmt. Es gibt ja Module, die geben 5 ECTS-Punkte, also haben wie mehr Arbeitsaufwand als andere, die einfach 3 geben. Und dann muss man vielleicht schauen, dass man nicht alle nimmt, die 5 haben im einen Semester und alle anderen, die 3 haben im anderen. Und dann kann man es dann eigentlich wie selber einpendeln, wie viel das man jetzt arbeiten will, prozentweise. Hast du das auch so gehört, Ariel?
Ja.
Können wir dort die Studierenden noch mehr unterstützen? Also das Bedürfnis, flexibel zu studieren, das ist schon gross und wir wollen dem auch Rechnung tragen an der PH Bern. Ja, was gibt es noch für Ideen, wie man die Studierenden noch besser unterstützen könnte, in diesem flexibel studieren?
Da kann ich jetzt als Vollzeitstudentin nicht genau sagen, was jetzt die Bedürfnisse sind, weil eben ich als Vollzeitstudentin bin eigentlich 100% am Studieren. Was ich aber mitbekommen habe von ganz vielen, die Teilzeit studieren, ist klar Vorlesungen, dass die online bleiben und auch asynchron bleiben. Ich habe schon ein paar Stimmen gehört, die heissen, wenn die Vorlesungen vor Ort wären, wäre das Studieren schlichtweg nicht möglich. Und ich glaube, das ist eine grosse Flexibilität, die man jetzt hat, durch die Online-Vorlesungen, weil halt gleich, also es ist gleich wie je nachdem am Morgen, wo man fast einfach von daheim aus machen kann. Und wenn man da eine Familie hat oder je nachdem einen langen Weg hat, bringt einem das enorm viel. Und auch das Hybride, wo man da auch noch Module hat, dass man zum Beispiel auch einfach soll hat, also selbst organisiertes Lehren und von daheim aus kann arbeiten, bringt einem extrem viel Flexibilität. Also das ist jetzt nicht unbedingt im organisatorischen Sinn Unterstützung, sondern wirklich, dass das der Aufbau von diesen Modulen und der Vorlesung so bleibt, dass man viel online gleich auch noch hat, trotzdem der Austausch bleibt.
Ich kann vielleicht noch etwas sagen zum Organisatorischen. Also das ist, denke ich mal, schwierig zu machen, aber zum Teil gibt es das wie im Stundenplan ein Modul, wie nur an einem Tag angeboten wird. Und das ist nicht zum Teil schwierig für die, die halt eben Teilzeit studieren und vielleicht auf diesen Tag wie angewiesen sind, dass sie wirklich dann müssen daher kommen, wenn sie das Modul besuchen wollen, weil es keine andere Option gibt. Aber da kann ich natürlich verstehen, dass das auch schwierig ist mit so vielen Modulen und so vielen Studierenden.
Also die nächste Frage tue ich jetzt selber beantworten. Die Frage ist, ob es Spinden hat, für Material zu verstauen, also Schliessfächer. Die hat es, ihr seht auf dem Foto zu dieser Episode, dass es tatsächlich das hat, und zwar rund 2000 Stück. Also denen fehlt es nicht. Habt ihr selber schon mal das Problem gehabt, dass ihr kein Schliessfach gefunden habt?
Ehrlich gesagt, noch nie eins braucht für mich. Weil fast alles, also man muss eigentlich fast keine Bücher und so mitnehmen. Und da ich mit der ÖV komme und nicht irgendwie mein Velohelm oder so verstauen will, habe ich das noch nie gebraucht.
Nein, ich gar nicht.
Apropos Velohelm, es hat auch einen super Velokeller. Dort haben rund 1000 Veloplatz. Einfach das noch als kleiner Werbespot. Die Frage ist gekommen, wie viel Präsenzpflicht eigentlich das RPA gibt.
Das ist so, dass es in den Modulen ist grundsätzlich eigentlich 80% Präsenzpflicht. Dass man wie, ich glaube, das ist auf das ganze Semester, also vielleicht zweimal fehlen, würde ich sagen.
Ja.
Und natürlich, wenn es krankheitshalber oder sonst irgendwie Stellvertretung oder so gibt, habe ich es jetzt so erlebt, dass man mit den Dozenten kann eine Lösung finden kann.
Ja, es ist eben, wie der Ariel jetzt gesagt hat, 80% in der Regel, aber wenn es dann wirklich mal blöd läuft und man jetzt halt wie die 80%, also die 20% fehlen schon hatte, dann wird es manchmal so gehandhabt, dass man vielleicht einen Auftrag macht und das der dozierenden Person dann auch schickt. Und dann ist das wie erledigt. Also einfach, dass man zeigt, ich habe mich mit dem auseinandergesetzt. Es hat jetzt einzelne Module gegeben, wo man das schon ab einmal fehlen hat müssen machen, müssen dürfen. Einfach, dass die Dozierenden auch haben gesehen, okay, der Stoff ist aufgenommen worden, weil es einfach wichtig war, dass man das hat. Und ein anderes Modul, das auch war, schauen, dass ihr jedes Mal kommen könnt und wenn nicht, dass ihr in eine andere Gruppe geht. Aber wenn es jetzt glaub, passiert wäre, dass man wirklich nicht hätte kommen können, dann findet man in der Regel eigentlich schon mit den Dozierenden eine Lösung. Außer man kommt einfach 10%, aber dann hat man das Modul nicht besucht.
Ich möchte das Thema Präsenzpflicht auch noch ein bisschen einordnen in einen grösseren Rahmen. Mhm. Wir gehen davon aus, am Institut Primarstufe, dass für den Erwerb von den geforderten Kompetenzen eine verbindliche Zusammenarbeit zwischen euch Studierenden und Dozierenden nötig ist. Und die Verbindlichkeiten, oder ich sage mal Regelungen zur Zusammenarbeit auf Erwachsenen-Niveau, die legen die verantwortlichen Dozierenden für ihre Veranstaltungen fest. Und das umfasst eben mehr als nur gerade die Präsenzpflicht. Das umfasst auch Erwartungen in Bezug auf die Vor- und Nachbereitungen von den Veranstaltungen, zum Selbststudium, vielleicht Termine, die man einhalten muss, Abgabetermine und unter anderem eben auch die Präsenzpflicht. Und es ist so, die Dozierenden können, es ist eine Kann-Formulierung, die Dozierenden können eine Präsenzpflicht von maximal 80% für die Präsenzveranstaltung oder die synchronen Online-Veranstaltungen festlegen. Sie sind aber dort frei. Das ist jetzt das, was ihr beschreibt, ist offenbar oft die 80%, aber sie sind frei in der Wahl, ob sie eine Präsenzpflicht festlegen und wie hoch das die ist.
Welche Formen von Unterricht gibt es eigentlich überhaupt an der pädagogischen Hochschule? Also, je nach Hochschule wird es unterschiedlich sein, aber wie ist es an der PH?
Bei uns gibt es Vorlesungen, die jetzt im Moment eben von daheim aus sind und das ist sehr praktisch. Dann gibt es Seminare, die meistens vor Ort sind, wo man den Vorlesungsinhalt zusammen bespricht oder Texte, die man lesen muss. Und dann gibt es auch noch Atelier, wo, so wie ich es jetzt erlebt, mehr noch so ein bisschen ins Praktische hineingeht, dass man so ein bisschen das dann noch mehr anwendet. Und selbst organisiertes Lehren, das ist dann wie ein Seminar von daheim aus wäre.
Also man kann sich wirklich so vorstellen, wenn man an PH ist und ein Seminar oder ein Atelier hat, dann tut man recht oft, es gibt auch Ausnahmen, wo immer noch ziemlich frontal Unterricht ist, aber recht oft tut man miteinander besprechen, diskutieren, die Meinungen austauschen und so. Und im Atelier tut man noch mehr eben eigentlich so wie arbeiten. Aber ich persönlich habe jetzt den Unterschied von Seminar und Atelier nicht so krass verspürt.
Welche Schwerpunkte kann man im neuen Studienplan wählen?
Der neue Studienplan startet im Herbst. Dort haben die Studierenden verschiedene Wahlmöglichkeiten. Nach dem ersten Studienjahr können sie einen Studienschwerpunkt wählen, entweder Zyklus 1, Kindergarten bis 2. Klasse, oder Zyklus 2, 3. bis 6. Schuljahr. Das ist so, wie das jetzt schon der Fall ist. Alina hat Zyklus 2, der Ariel hat Zyklus 1 gewählt. Innerhalb des Studienschwerpunkts Zyklus 2 kann man aus 5 Fächern noch 3 auswählen. Das sind die sogenannten Wahlpflichtfächer. Das ist auch unverändert. Neu wird im neuen Studiengang so sein, dass die Studierenden ein thematisches Studienprofil wählen können, gegen Ende des Studiums. Dort gibt es 7 Themen, 7 spannende Themen, wie ich meine. Ästhetische Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Heilpädagogik, jahrgangsübergreifendes Lernen, Integrität und Partizipation, STEAM oder MINT und Multiliteracies. Eines von diesen 7 Themen wählen sie nachher. Und in diesem Thema haben sie nachher verschiedene Wahlmöglichkeiten, ähnlich wie jetzt noch im Wahlbereich, wo sie nachher noch gewisse Schwerpunkte setzen
können. In Zeiten des Lehrpersonenmangels hat es natürlich viele Schulen, die auf die Studierenden losgehen und sagen, komm doch zu uns, kannst arbeiten. Was ist denn realistisch? Wie viele Stunden kann man neben dem Studium noch an der Schule arbeiten?
Ich glaube, das ist mega unterschiedlich. Auch eben, wenn man Teilzeit studiert, kann man sicher mehr arbeiten, als wenn man Vollzeit studiert. Trotzdem habe ich jetzt für mich persönlich die Erfahrung gemacht, dass auch ich als Vollzeitstudentin ab und zu eine Stellvertretung machen kann. Im Moment habe ich noch keine fixe Stellvertretungsstelle, wo ich wie alle Wochen gehe, sondern bin einfach so ein bisschen als Springerin tätig an verschiedenen Schulen. Aber ich glaube, du, Ariel, gell, du hast
ich jetzt ab, eine Stelle. Ab übernächste Woche habe ich jeden Dienstag eine Stelle, die ich am Dienstag frei habe. Und dann kann ich eine erste, zweite Stellvertretung geben. Aber ich habe bis jetzt so eigentlich einfach, wenn es sich hätte ergeben, habe ich es gemacht. Aber ich habe das Gefühl, so einen halben Tag bis einen Tag, wenn es in den Stundenplan passt, sollte machbar sein. Es kommt immer darauf an, wie viel man am Wochenende arbeiten will, für wie den Tag aufzuholen oder wie produktiv man unter der Woche ist.
Genau, mir dünkt es auch noch wichtig, so ein bisschen, was tut man Stellvertretung geben. Also, wenn es dann wie ein Fach ist, wo man weiss, da muss ich recht viel vorbereiten, preppen und auch nachbereiten, ist das etwas ganz anderes, als wenn es ein Fach ist, wo man weiss, nein, ich habe schon alles preppet vor Lehrperson, ich kann einfach kommen und die Klasse betreuen. Also wenn man da wirklich von A bis Z alles selber machen muss, das muss man sich schon gut auch überlegen, finde ich.
Eure Erfahrungen entsprechen auch den Empfehlungen, die wir abgeben von der PH. Wir sagen, dass ein Arbeitspensum bis zu 20% ist vereinbar mit einem Vollzeitstudium. Sicher noch besser vereinbar, wenn das Arbeitspensum am Wochenende oder am Abend ist, aber es ist auch realistisch und möglich, einen Tag oder einen halben Tag so frei zu schaufeln im Stundenplan, dass man dort eine Stellvertretung oder eine Stelle übernehmen kann. Wenn dann das Arbeitspensum grösser wird, also 20-50% sogar, dann empfehlen wir sehr stark, den Teilzeitmodus zu wählen und als Teilzeitstudent nachher halt ein bisschen länger zu studieren, sodass man dort wirklich das Studium und die Erwerbstätigkeit besser vereinbaren kann.
Bei der nächsten Frage fragt jemand, ob man als Schullagerbegleitung frei überkommt an der PH.
In diesen Verbindlichkeiten in der Zusammenarbeit zwischen Studierenden und Dozierenden ist explizit vorgesehen, dass man bis zu 2 Abwesenheiten einziehen kann. besprechen mit den Dozierenden und das sind Abwesenheiten, die einen Berufsfeldbezug haben, beispielsweise eine Stellvertretung, eine kürzere, beispielsweise eine Mitarbeit in einem Skilager oder in einer Landschulwoche oder einen Kollegiumsanlass in der Schule.
Die Frage wird gestellt, ob man auch am Wochenende muss studieren muss. Alina und Ariel, wie habt ihr das? Oder hat man dann frei und kann auf der vollen Haut liegen?
Ja, das muss man sich selber so ein bisschen überlegen. Also wenn man lieber durch die Woche halt mehr Zeit investiert, vielleicht auch am Abend mal länger oder am Morgen sich mal den Wecker stellt, statt erst, wenn man frei hat, um 9 Uhr aufzustehen oder so, am Morgen den Wecker stellt und sagt, nein, jetzt mache ich morgen die Vorlesungen und vorbereite, dann kann man sich sicher auch mal erlauben, am Wochenende etwas weniger zu machen. Ich persönlich bin jetzt jemand, der es lieber auf alle Tage verteilen und mache an jedem Tag klein etwas, als dass ich am Wochenende einfach gar nichts mache und durch die Woche dafür etwas Stress habe. Aber eben, das muss man für sich selber entscheiden. Ariel, wie machst du es?
Ja, das ist auch so. Ich probiere eigentlich durch die Woche möglichst viel zu machen, aber mich auch nicht zu übertun. Und wenn es braucht, mache ich am Wochenende auch noch etwas. Aber wenn ich merke, es liegt drin, um mal am Wochenende nichts zu machen, dann genieße ich das auch so.
Bei der nächsten Frage geht es eigentlich darum, was Studierende verdienen, wenn sie bereits an der Schule unterrichten. Daniel Steiner, dort hast du eine Antwort.
Das hängt ganz davon ab, in welcher Form dass die Studierenden entschädigt werden. Werden sie für die Einzellektionen als Stellvertretung entschädigt oder bekommen sie einen Monatslohn? Für die Primarstufe ist es so, wenn sie nach Einzellektionen entschädigt werden, bekommen sie 57 Franken pro Lektion. Wenn sie die Ausbildungsanforderungen noch nicht erfüllt haben, also eben noch studieren, wenn sie nachher abgeschlossen haben, bekommen sie pro Lektion 71 Franken. Das sind festgelegte Tarife, die von der Bildungs- und Kulturdirektion festgelegt sind. Wenn sie längere Anstellungen haben, dann bekommen sie einen Anstellungsvertrag. Dann sind sie im Monatslohn gezahlt. Das Monatsgehalt als Primarlehrperson beträgt für ein Vollpensum beim Berufseinstieg im Moment etwa 5'950 Franken brutto. Also jetzt kann man das abrechnen, wie viel das man dann unterrichtet, wie gross das der Beschäftigungsgrad ist und dann bekommt man den Lohn. Man muss noch wissen, wenn Studierende im Monatslohn angestellt sind, dann gibt es einen Vorstufenabzug. Wenn sie weniger als die Hälfte der Ausbildung haben gemacht, also weniger als 90 ECTS erlangt haben, ist der Vorstufenabzug 20%. Wenn sie nachher zwischen 90 und 180 ECTS erlangt haben, ist der Vorstufenabzug noch 10%.
Jemand will wissen, ob ihr eigentlich immer noch überzeugt seid vom Studium oder ob ihr findet, ihr habt den grössten Fehler vom Leben gemacht oder an die PH gekommen.
Also ich glaube, wenn ich würde denken, dass der grösste Fehler war, wäre ich nicht mehr da. Also ich bin immer noch überzeugt vom Studium. Natürlich gibt es Momente und auch Module, wo ich auch so denke, ja, oh, ich will doch eigentlich auch mal einfach irgendwie etwas anderes machen oder so. Aber ich glaube, das gibt es in jedem Studium. Und das habe ich auch in der Lehre, in der Ausbildung. Manchmal, wo man sich denkt, ich bin jetzt gerade einfach ein bisschen müde, mag nicht mehr so. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr überzeugt vom Studium und auch von der Berufswahl, die damit zusammenhängt. Ich bin mir immer noch hundertprozentig sicher, dass ich Lehrperson werden will. Und bin eigentlich auch zufrieden mit dem Studium und was ich lehre und mit der Praktika. Also ich bin gerne hier.
Ich kann mich dem komplett anschließen. Natürlich gibt es während dem Studium eben manchmal so Situationen, wo ich denke, okay, ja, das mache ich jetzt. Aber wenn ich dann im Praktikum bin, denke ich wieder, dass es sich lohnt, was ich da mache und dass ich es auch anwenden kann und mich dann freue, wenn ich dann wirklich Lehrer bin.
Wenn ihr einen Job annehmt in der Schule, wo es ja Lehrpersonenmangel auch bedingt, dass ihr unterrichten geht, welche Rückmeldungen kommt ihr als Studierende über?
Ich höre einfach meistens, dass sie enorm dankbar sind für uns und unsere Einsätze. Dass es ohne die Studierenden, die die Einsätze machen würden, manchmal einfach wirklich, dass sie nicht wüssten, wie sollen wir das machen. Gibt es auch kurzfristige Sachen, wenn jemand krank ist oder letztes Mal hat sich eine Lehrperson verletzt und hat nicht arbeiten können. Dann sind einfach die Studierenden wie so die Adressen, wo man weiss, okay, die können vielleicht noch einspringen. Und von dem her habe ich bis jetzt wirklich nur gute Rückmeldungen bekommen und bin auch gut unterstützt worden. Also auch wenn ich in eine Schule bekomme, wo ich vielleicht noch nicht so viele Leute kenne, ist einem Hilfe angeboten worden, jetzt geheissen, du kannst in mein Klassenzimmer kommen, wenn etwas ist, komm jederzeit fragen. Also wirklich sehr positive Rückmeldungen.
Das habe ich auch so erlebt. Und auch wenn ich an der Stellvertretung bin, gibt es viel gute Fragen, können wir die auf eine Liste nehmen, dass wir die wieder kontaktieren können. Also ich glaube, sie ist schon sehr dankbar, wenn man, oder ja, es ist eine grosse Hilfe, wenn wir eine Stellvertretung übernehmen können.
Daniel Scheiner, wie ist das aus deiner Sicht, dass Studierende häufig auch Einsätze machen an Schulen?
Ja, das ist eine schwierige Situation. Einerseits ist es natürlich das Ziel, dass die Studierenden abschließen, ihr Studium abschließen. Also wir haben das Interesse, dass sie irgendwann zum Abschluss kommen. Andererseits ist es für uns auch eine Chance als PH, von diesen Praxiserfahrungen, die die Studierenden neben den Praktika machen, auch zu profitieren, dass sie die Erfahrungen reinbringen, auch in die Lehre, und dass das auch die Lehre bereichert. Es ist so ein bisschen eine ambivalente Situation. Einerseits sehen wir natürlich die Mangelsituation, die herrscht in diesem Kanton Bern, und andererseits wollen wir die Qualität unserer Ausbildung hoch behalten, wollen wir sicherstellen, dass die Studierenden abschließen und nicht immer wieder gehen Schule geben und nachher gar nie zum Abschluss kommen. Insofern bin ich dort ein bisschen gespalten, aber wir unternehmen ja aktuell unser Möglichstes, dass wir die Vereinbarkeit von Studium, von Erwerbstätigkeit auch ermöglichen und dass eben die Einsätze auch gemacht werden können.
Eine Fragestellerin oder ein Fragesteller fragt, ob ihr Ideen habt gegen Lehrpersonenmangel, wo bis jetzt noch nicht gross diskutiert wurde.
Ich glaube, es sind viele Ideen schon diskutiert worden. Ich bin dran, etwas dagegen zu machen bei der Ausbildung und hoffe gleich, alle Lehrpersonen eben einen Job können zu übernehmen. Aber ich glaube, es ist einfach wirklich eine schwierige Situation. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man den Lehrpersonen, die jetzt im Beruf schon sind, zulässt, dass man sie auch unterstützt, weil ich höre einfach oft, dass manchmal so ein bisschen Unterstützung fehlt, jetzt nicht vor PH, einfach generell. Aber ja, da kann PH eigentlich auch nicht viel jetzt so gut unterstützen.
Das PH-Studium ist ein Studium, wo man viel in Praktika ist, wo es darum geht, Theorie und Praxis zu verknüpfen. Wie gut klingt euch das?
Ja, ich glaube, da hängt es viel damit zusammen, wie fest dass man das eben verknüpfen will. Also, wenn der Wille da ist, die theoretischen Sachen mitzunehmen, zum Beispiel in das Praktikum oder in die Stellvertretung, dann kann man auch sehr viel verknüpfen. Aber man muss es einfach bewusst wollen und auch bewusst machen.
Mir hilft das Studium hier, wenn ich im Praktikum bin und eine Idee brauche, kann ich viel zurückdenken an ein Modul und mir überlegen, was haben wir besprochen und was wären Ideen für die Praxis? Und dann kann ich es gut anwenden und schauen, wie die Praxis funktioniert.
Am Institut Primarstufe arbeiten über 100 Dozierende. Was ist eigentlich für euch die ideale Dozentin oder der Idealdozent?
Für mich ist die ideale Dozentin oder der Idealdozent jemand, der Verständnis hat, dass wir nicht nur das Modul besuchen. Es gibt zum Teil die Situation, dass wir so viel zu tun bekommen, und dann denken wir so, wir haben noch ganz viele andere Module. Und für mich ist das immer sehr sympathisch, wenn sie uns verstehen, dass wir vielleicht jetzt nicht so viel machen können, wie sie gerne hätten. Und natürlich einfach auch auf uns eingehen, auf unsere Fragen eingehen, uns mit einbeziehen. Aber das ist eigentlich grundsätzlich schon so. Also da bin ich, würde ich sagen, sehr zufrieden mit unseren Dozierenden, die wir hier haben.
Bezüglich dem, was du jetzt gerade hast gesagt hast, von wegen viel zu tun geben, da habe ich jetzt gerade im einen Modul eine gute Erfahrung gemacht. Und hier hat die Dozentin gesagt, ja, ich habe viele Texte. Wenn ihr wenig Zeit habt, dann leset einfach den. Wenn ihr mittel viel Zeit habt, dann leset den auch noch. Und wenn ihr ganz viel Zeit habt, dann hätte ich noch den. Das ist schon sehr spannend. Und dann hat man wirklich einfach selber können sagen, wie sehr interessiert mich das Thema, wie viel Zeit will ich drin investieren. Und klar muss man dann halt als dozierende Person davon ausgehen, dass halt jetzt nicht alle drei Texte lesen. Aber es ist einfach so, ich habe mich eher so verstanden gefühlt, als ich das gelesen habe. Schon nur sie sieht, ich habe nicht unendlich viel Zeit, um jetzt hier drei Texte zu lesen. Also sagt sie klar, das ist ein Muss, das müssen alle lesen und das ist nice to have. Und das finde ich eben mega wertvoll, wenn das wie klar kommuniziert wird, schau, das musst, das ist, nimm es mal mit, wenn du mal Zeit hast, lese es. Und was bei mir noch so ein bisschen ausmacht für ideale Dozierende, ist, wenn sie auch immer wieder Bezüge machen zum Arbeiten. Wenn sie vielleicht selber sogar noch so ein bisschen an die Schule gebunden sind, mit einem Fuß noch im Schulhaus stehen und mit dem anderen hier PH und einfach immer die Bezüge kommen, die praktischen Bezüge und nicht nur Theorie. Das finde ich macht für mich persönlich mega viel aus.
Nach der PH kann ja auch vor einem nächsten Studium sein. Habt ihr euch schon damit befasst oder etwas anders zusätzlich noch studieren, wo alle Lehrpersonenberuf anknüpft?
Stand jetzt möchte ich einfach PA fertig machen und dann arbeiten.
Ja, also ich werde jetzt sicher zuerst auch mal ein bisschen arbeiten und ein bisschen Berufserfahrung sammeln. Ich bin aber überhaupt nicht abgeneigt, noch weiter zu studieren. Von dem her...
Und was wäre das?
Also mein aktueller Traum ist so ein bisschen, mich weiterzubilden und vielleicht auch mal als Dozentin zu arbeiten, und zwar für Mathematik, weil ich einfach für Mathe eine grosse eine Leidenschaft habe.
Welche Studiengänge bietet sich an nach Abschluss von einem Bachelorstudium am Institut Primarstufe?
Der Bachelorabschluss ist das Eintrittsticket in die akademische Welt, die erste Qualifikationsstufe, wo ihm dann ganz viele Türen auftun an Studienmöglichkeiten. Unsere Studierenden machen nicht selten einen Master in schulischer Heilpädagogik machen oder eine Stufenerweiterung Sekundarstufe 1 oder ein erziehungswissenschaftliches Studium an der Uni. Seit ein paar Jahren gibt es jetzt auch die Möglichkeit, einen Master in einer Fachdidaktik zu machen. Die Fachdidaktik-Master sind über die ganze Schweiz verteilt und da gibt es eine schöne, bunte Auswahl, was man alles machen
kann. Gewalt an Schule ist ein Thema, das der Dachverband LCA kürzlich hat aufgegriffen. Wie fest habt ihr das schon erlebt, dass ihr mit Gewalt seid konfrontiert worden? Ariel, hast du das schon erlebt?
Zum Glück noch nie krass. Es ist zum Glück noch nie zu einer wirklichen Gewaltausschreitung gekommen, aber natürlich einfach so kleine Gewalttaten wie jemandem irgendetwas um den Kopf zu schlagen oder so, aber das ist mehr im Spiel. Ich habe es zum Glück noch nie wirklich richtig erlebt.
Ja, mir geht es gleich. Ich habe halt einfach immer so ein bisschen von Erzählungen eher so miterlebt, dass sie halt erzählt haben, ja, wir haben mal Probleme gehabt mit Mobbing in der Schule oder so. Oder eben auch mit Gewalt. Ich habe jetzt gerade im Praktikum, wo ich war, im Praktikum 3, habe ich gesehen, dass sie so Peacemaker haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind so Kinder, die eben so wie manchmal eine Weste anhaben, also klar gekennzeichnet sind. Und wenn es also in der Pause oder so mal Streitigkeiten gibt, dann kann man zu diesen Peacemaker und die kommen dann und die helfen dann, das Gestürm so ein bisschen zu regeln. Das ist so ein bisschen das Einzige, was ich mehr mitbekommen habe im Zusammenhang von Gewalt und Gestürm.
Wie fest habt ihr schon gehört, dass Gewalt gegen Lehrpersonen von Eltern, von Schülerinnen und Schülern, ist das schon ein Thema im Studium oder auch außerhalb?
Im Modul Berufsbiografische Entwicklung und persönliche Ressourcen haben wir das schon thematisiert, wo es um Elternarbeit auch geht und wie man jetzt umgehen kann, wenn ein Elternteil oder Eltern von einem Kind auf einen zukommen und weiss nicht, mit Fragen bombardieren oder gar nicht einverstanden sind mit einer Entscheidung von der Lehrperson oder mit einer Bewertung oder so. Und wie man auf das reagieren kann, das haben wir auch sehr praktisch, also so mit Theaterli. Natürlich ist es nicht wie die echte Situation, aber haben wir es so ein bisschen üben können.
Was sagt ihr zur Aussage, dass man gescheiter kein 100% Pensum annimmt nach Abschluss des Studiums, weil man das eh nicht schafft?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen krass gesagt, man soll nicht 100% arbeiten, weil jede Person ist anders. Also was vielleicht einer Person zu viel ist, ist für eine andere voll angemessen und okay. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich als Berufseinsteigende und Berufseinsteigende bewusst ist, dass es nicht einfach geht. Dass man sich wie bewusst ist, wie viel Arbeit das auf einem zukommt. Und das wird uns auch genug gesagt. Also an PH wird immer wieder gesagt, schaut, die ersten 3 Jahre sind happig. Das ist eine Tatsache. Und das macht ja total Sinn. Dann hat man das erste Mal vielleicht eine Klasse. Man muss Sachen vorbereiten. Und je mehr Jahre, dass man halt als Lehrperson durchläuft, desto grösseres Spiegel hat man neben sich. Und von dem her finde ich, wie gesagt, die Aussage 100% arbeiten, ja, wenn alles drumherum stimmt, wenn der Arbeitsplatz stimmt, wenn das Kollegium stimmt, wenn man vielleicht noch Unterstützung hat durch andere Studierende oder vielleicht auch ein Angebot kann nutzen kann, miteinander austauschen, dann weiss ich nicht, ob es vielleicht wirklich so krass ist. Ich hoffe jetzt nicht, für mich und für Ariel, die eigentlich vorher 100% starten. Und sonst, wenn man sich da unsicher ist, ob man wirklich 100% einsteigen will, kann man ja auch mal ein bisschen mit einem kleineren Pensum einsteigen, Zäuferli anfangen und dann immer noch aufstocken.
Ich möchte einfach betonen, dass PA Bern keine Empfehlung abgibt, weniger als 100% arbeiten als Berufseinsteigerin, als Berufseinsteiger. Wir bilden Studierende aus, dass sie diesen Berufseinstieg kompetent bewältigen können. Und das ist, wenn sie das wollen, auch möglich zu 100%. Im Gegenteil, wir stellen sogar fest, wenn wir unsere Absolventinnen und Absolventen befragen, dass ein sehr hoher Prozentanteil von unseren Leuten in einem hohen Pensum unterrichten und dass sie auch Verantwortung übernehmen als Klassenlehrperson oder in Mehrjahrgangsklassen. Also der Vorwurf, den man immer wieder hört, PH empfehle nicht 100% zu arbeiten, der ist mir nicht bekannt, den kann ich auch nicht stützen. Im Gegenteil, ich gehe davon aus, dass wir sehr kompetente Abgängerinnen und Abgänger haben, die wissen, wie viel das sie unterrichten wollen. Und wenn sie sich das zutrauen, 100% zu unterrichten, dann ist das auch möglich mit dieser Ausbildung. Und dann ermuntere ich es auch, das so zu machen.
Jemand will wissen, was die Faszination des Lehrerinnen- und Lehrberufs ist. Was antwortet ihr dieser Person?
Für mich ist die Faszination eigentlich das, was einem Kinder zurückgeben. Also, ich plane Unterricht, überlege mir, wie es sein könnte und wie ich es dann mache. Und dann führe ich es durch und dann sehe ich, wie es funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Aber es ist trotzdem so, das, was einem Kinder zurückgeben, sei es positiv oder negativ. Es tut wie auch mich mega zum Reflektieren animieren. Und ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich eine Klasse habe, dann auch mega mit dieser Klasse zusammenwachsen kann. Man lernt sich so kennen, man weiss, was man so voneinander erwartet, wie man miteinander umgehen muss. Und das fasziniert mich daran eigentlich.
Und vor allem so, wie du jetzt gerade so ein bisschen gesagt hast, man lernt auch von den Kindern. Mit euch als Lehrperson kann man von den Kindern auch ganz viel lernen. Man lernt nicht nur ihnen etwas, sondern eben, es kommt auch ganz viel zurück. Und ich finde es einfach auch faszinierend, Kinder so ein bisschen auf ihrem Weg zu begleiten, vom Älterwerden, vom Zusammenarbeiten und so. Finde ich einfach ganz faszinierend. Und ja, wegen dem möchte ich auch Lehrperson werden.
Ich fasse es häufig mit zwei Stichworten zusammen. Vielfältig und sinnstiftend. Es gibt kaum einen Beruf, der so vielfältig ist. Man tut Unterricht vor- und nachbereiten, man führt Unterricht durch, man führt Gespräche. Wir arbeiten zusammen im Team, mit Fachpersonen, mit Eltern. Man tut sich weiterbilden, man hat Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Unglaublich farbig und vielfältig und auch faszinierend. Und sinnstiftend, ja, man begleitet Kinder und Jugendliche auf einer Wegstrecke. Man tut etwas in die Kinder und Jugendlichen hineinlegen, was sie nachher in den nächsten Jahrzehnten davon können zehren und profitieren. Also man prägt die Gesellschaft von der Zukunft. Und das, was mich in Finnland sehr fasziniert hat, ist die Aussage, dass wir mit den Kindern, die wir jetzt arbeiten, eigentlich auch das 22. Jahrhundert prägen. Die werden im 22. Jahrhundert auch noch Teil der Gesellschaft sein, leben. Und das ist ein faszinierender Gedanke. Das, was wir heute machen in diesen Schulen, hat einen Einfluss auf das nächste Jahrhundert.
Herzlichen Dank, Daniel Steiner. Herzlichen Dank, Ariel. Herzlichen Dank, Alina. Schön, seid ihr da gewesen bei Episode 7. Ich freue mich schon auf die nächste. Liebes Publikum, wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr sie jederzeit stellen an podcast@phbern.ch. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.